SWR 2 aktuell.
Mit Marie Gedin an diesem Donnerstagmittag und mit diesen Themen. 2,6 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. Um die geht es bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Aber jetzt ist erstmal Pause beim Verhandeln. Die Schlichter sind angerufen. Martin Gross, Verdi-Bezirksleiter Baden-Württemberg, klingt aber recht optimistisch. Das Gespräch mit ihm hören Sie gleich. Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr gestiegen. Was BKA-Chef Münch und Innenministerin Faeser dazu zu sagen haben, das besprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Und Klimaschutz in Rheinland-Pfalz ist ein Thema. Die Landesregierung will die Kommunen mit einer 250 Millionen Euro unterstützen. Wie das funktionieren soll, das ist auch unser Thema heute Mittag. Erzieherinnen, Busfahrer, Feuerwehrfrauen, Männer, Förster, Ärztinnen. Es geht, wie gesagt, um 2,6 Millionen Tarifbeschäftigte der kommunalen Arbeitgeber und des Bundes. Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5% mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber hatten jetzt in der dritten Tarifrunde 8% mehr geboten und mindestens 300 Euro mehr im Monat. Bis in den frühen Morgen ist verhandelt worden, begleitet ja zuletzt von massiven Warnstreiks. Aber damit ist jetzt erstmal Schluss. Die Verhandlungen sind gescheitert. Es geht in die Schlichtung. Mit verhandelt bis heute früh hat in Potsdam Martin Gross, Verdi, Landesbezirksleiter Baden-Württemberg. Ich habe ihn am Vormittag noch erwischt, am Telefon auf dem Rückweg aus Berlin und gefragt: Herr Gross, haben Sie sich mit dem großen Streiktag am Montag verzockt?
Nein, wir haben ja am Montag nochmal deutlich machen wollen und ich will es hier mal ganz direkt sagen, wir haben alles getan, dass wir auch zu einer Einigung kommen können, sind den Arbeitgebern aber, was Laufzeit und sowas betrifft, weit entgegengekommen, aber die Arbeitgeber waren nicht in der Lage zu erkennen, das, was wir auf allen Straßen und Plätzen gehört haben, dass es unten deutlich mehr braucht in dieser Inflationskrise, damit gerade die Menschen im mittleren und unteren Einkommen gut durch diese Krise kommen. Und daran ist letztendlich dann auch es gescheitert. Die Mindestbeträge waren einfach zu gering und hat nicht dem entsprochen, was die Menschen auch brauchen.
Jetzt haben Sie gerade im Prinzip wiederholt, was Verdi-Chef Frank Wernicke gesagt hat. Bund und Kommunen seien nicht in der Lage, Sie sagen nicht in der Lage zu erkennen. Ziehen Sie denn auch in Betracht, dass die Kommunen und der Bund tatsächlich nicht in der Lage sind, so weit, wie Sie es mögen, auf Sie zuzugehen?
Nein, also ich will es mal hier offen sagen, auch wenn es mal vorher ist von der Schlichtung stehen. Es war schon deutlich, dass die kommunalen Arbeitgeberverbände die Hauptbremser bei diesen Verhandlungen waren.
Ist aber ja auch eigentlich Ihr Job, nicht wahr?
Naja, Ihr Job ist schon, ein Ergebnis zu suchen. Ich habe selten Tarifverhandlungen erlebt, wo die internen Abstimmungsrunden auf der anderen Seite so viel Zeit in Anspruch genommen haben wie jetzt. Und das will ich schon deutlich sagen. Wir waren bereit, ein Ergebnis zu erzielen und letztendlich ist es daran gescheitert, dass die kommunalen Arbeitgeber insbesondere nicht in der Lage waren zu springen und jetzt sind wir in der Situation, ich meine, es muss Ihnen auch klar sein, dass normalerweise in der Tarifkommission unterschiedliche Meinungen gibt, aber so eine Geschlossenheit beim Erklären des Scheiterns einstimmig habe ich eigentlich noch nie erlebt und das zeigt, dass wir uns besonders verpflichtet fühlen, den Menschen in den unteren Einkommen. Und dafür sind wir angetreten.
Wenn ich Ihnen richtig folge, gehen Sie durchaus gestärkt aus dieser gescheiterten dritten Tarifrunde raus. Die Arbeitgeber sagen, sie sind nicht in der Lage, das sagen Sie ja auch über die Arbeitgeber. Was soll sich jetzt an der Ausgangslage ändern in einer Schlichtung?
Nun, ich glaube, dass wir in der Schlichtung nochmal intensiv Zeit hat, nach einer Lösung zu ringen, ohne dass diese ganzen Einflüsse von außen auch stattfinden. Man muss ja wissen, dass diese Schlichtung, sagen wir mal, in einem geschlossenen Raum sozusagen stattfindet und dass es zwei unabhängige Schlichter hat, die dann am Ende des Tages versuchen, gemeinsam einen Vorschlag zu machen. Und von daher sind wir, glaube ich, dass es auch die richtige Situation ist. Die Arbeitgeber haben nicht die Kraft gehabt, zum Ergebnis zu kommen und brauchen diese Hilfe.
Sie klingen ja jetzt durchaus zuversichtlich. Was hören Sie denn von den Beschäftigten in Baden-Württemberg? Wie zuversichtlich bzw. skeptisch sind die nach dem jetzigen Scheitern und vor der Schlichtung?
Also ich, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich intensiv den Kontakt auch aus den Verhandlungen mit der gewerkschaftlichen Basis suche und hineinhorche, weil wir ja hier nicht hergekommen sind, um weiter zu streiten, sondern wir sind hergekommen, um eine Lösung zu erreichen. Und es war so klar, dass diese Stimmung, die wir jetzt auch erlebt haben, kam auch zurück. Wir haben ein neues Gefühl des Füreinander-Einstehens auch von den oberen Gehaltsgruppen für die unteren. Und die Signale waren klar, der Mindestbeitrag, der da angeboten wird von 180 Euro im ersten Jahr, reicht vorne und hinten nicht. Und deswegen will ich auch ehrlich sagen, hat die Bundestarifkommission auch mit ihrem Abstimmungsverhalten das gespiegelt, was auch vor Ort gedacht wird.
Die Einschätzung von Martin Gross, Verdi-Bezirksleiter Baden-Württemberg. Jetzt geht es also erstmal in die Schlichtung. Bis Mitte April hat eine Kommission unter Vorsitz des ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbrath und des ehemaligen Bremer Staatsrats Hans-Henning Lühr Zeit, einen Einigungsvorschlag vorzulegen. Arbeitnehmervertreter und Arbeitgeber werden dann erneut entscheiden. Und wir hätten heute Mittag auch ganz gerne mit einem Oberbürgermeister, einer Oberbürgermeisterin aus dem Südwesten über diese jetzt zumindest gescheiterten Tarifverhandlungen gesprochen. Aber wie das manchmal so ist, die einen sind in Sitzungen, können da nicht raus. Die anderen wollen der Schlichtung nicht vorgreifen. Aber geäußert hat sich für die kommunalen Arbeitgeber die Verhandlungsführerin und Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, Karin Welge.
Wir hätten uns ausdrücklich gewünscht, heute, morgen oder wann auch immer weitermachen zu können. Denn die Brücke, die wir geschlagen haben, ist keine gewesen, die man hätte nicht begehen können. Insoweit steht uns die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.
Sagt Karin Welge für die kommunalen Arbeitgeber in diesem Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die Polizei hat im vergangenen Jahr mehr Straftaten registriert. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor 1,5 Stunden in Berlin präsentiert hat. Und dieser Anstieg hat nicht nur mit dem Ende der Corona-Einschränkungen zu tun. Eine Auffälligkeit, es gibt deutlich mehr tatverdächtige Kinder. Unser Korrespondent Alfred Schmidt hat diese Pressekonferenz mit der Bundesinnenministerin mit angehört. 5,6 Millionen registrierte Straftaten 2022, das sind 11,6% mehr als im Jahr davor. Alfred Schmidt, das liegt zum Teil daran, hören wir, dass die Corona-Einschränkungen vorbei sind. Was ist damit genau gemeint?
Also einmal sind natürlich mehr Menschen unterwegs auf der Straße und überhaupt aktiv, anders als zu Zeiten, wo man noch in der Wohnung oder im Haus bleiben musste, schlicht und einfach. Dann hat es aber auch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu tun, der sehr viel mehr geflüchtete Menschen ins Land gebracht hat, auch gerade Jugendliche und aber auch Menschen, die eben für eine Zeit lang in ungeordneten Verhältnissen leben. Das hat der BKA-Chef Holger Münch gleich klargemacht, dass er es vergleichbar findet mit der Situation von 2015-16, wo sehr viele geflüchtete Menschen bei uns waren. Dann gibt es eben auch mehr Kriminalität, so seine Worte. Er findet das aber nur auf den ersten Blick negativ. Alarmierend findet er es nicht, weil er beobachten konnte schon mal, wenn solche Situationen sich entspannen, dass dann auch die Statistik wieder zurückgeht.
Alarmierend möglicherweise. Auf jeden Fall auffällig ist eine andere Zahl, nämlich die Zahl tatverdächtiger Kinder. Vielleicht erstmal, von was für Delikten sprechen wir denn?
Das hat BKA-Chef Münch und hat auch die Innenministerin Faeser als Alltagskriminalität bezeichnet. Also Beleidigung, Diebstahl, sonstige sogenannte kleinkriminelle Delikte. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Menschen eben aus Familien kommen, die hierher zu uns geflüchtet sind und ein ungeordnetes Leben im Alltag haben. Also um jetzt mal so eine altmodischen Ausdrücke wie Rumtreiberei und Kleinkriminalität zu benutzen, das ist das, was wir wieder verstärkt beobachten. Die echten Probleme sind, sagten alle Beteiligten und auch die Innenministerin des Landes Berlin, des Stadtstaats Berlin, liegen eigentlich woanders. Zunahme sexualisierter Gewalt, Zunahme von Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder, übrigens auch gegen Einsatzkräfte der Polizei, wie man es zu Silvester hier in Berlin sehen konnte. Und auch Internetkriminalität, einschließlich sexualisierter Gewalt im Internet und sogenannter pornografischer und vor allem kinderpornografischer Darstellungen dort. Das ist eine Sache, die man verstärkt angeht und interessantes Faktum, mehr Personal dafür bereitstellt. Mehr Personal, haben alle unisono gesagt, bedeutet eben auch mehr Aufdeckung, mehr Entdeckung, dass auch ein Teil dieser starken Zunahme dadurch bedingt ist.
Wie reagiert denn die Politik bislang darauf? Sie haben jetzt schon ein bisschen angesprochen, was von der Bundesinnenministerin kam. Gibt es weitere Reaktionen oder Vorhaben?
Ja, also Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, will auf jeden Fall die Prävention stärken. Sie hebt an der Stelle auch noch mal vor, dass eben verstärkt sexualisierte Gewalt gegen Frauen zu verzeichnen ist und macht klar, dass das eine Sache ist, die sie im Blick hat. Wobei sie natürlich, das muss man jedes Mal dazu sagen, lediglich die Gewalt über die Bundespolizei hat. Trotzdem.
Mir ist wichtig, dass Gewalt von Männern gegen Frauen kein Tabuthema ist, sondern zur Anzeige gebracht wird und dann auch konsequent strafrechtlich verfolgt wird. Und noch wichtiger ist es, nicht erst einzugreifen, wenn es zu spät ist, sondern Gewalt vorher zu verhindern.
Da kann ihr die Innensenatorin von Berlin, Iris Spranger, nur zustimmen. Sie sagt natürlich auch, dass insgesamt bitte kein falsches oder schiefes Bild entstehen sollte. Diese starke Zunahme von Gewalt gegen Frauen ist natürlich eine Sache, die speziell ist und in dem Maß nicht gegen Männer zugenommen hat.
Damit möchte ich in keinster Weise Taten gegen Männer relativieren, sondern ausschließlich auf die Situation von Frauen hinweisen und auch dafür sehr sensibilisieren.
Das sind natürlich auch Sachen, die alle im Nachgang zu den Silvesterausschreitungen in Berlin hier nochmal eine spezielle Rolle spielen. Aber auch in Südwestdeutschland, Stichwort Stuttgart Innenstadt, haben wir ja solche Sachen schon gesehen. Und in eins damit muss man auch sagen, dass mehr nicht-deutsche Tatverdächtige zu beobachten sind. Holger, der Chef des Bundeskriminalamtes, hat das heute hier auch noch mal eingeordnet.
Was auffällt, ist auch bei der Zahl der Tatverdächtigen, dass wir hier einen Anstieg haben, klar bei mehr Delikten, insgesamt auf über 2 Millionen Täter, um über 10%. Und hier haben wir einen Anstieg bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen von 14,8, bei den deutschen Tatverdächtigen nur um 0,7 sogar zurückgegangen im Vergleich zu 2019. Also hier ist eine Auffälligkeit bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen im Vergleich auch zu 2019.
Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamtes. Um das einzuordnen, wiederhole ich noch mal kurz diesen Aspekt, den wir gerade schon hatten, nämlich, dass das sehr viele Menschen sind, die aus der Ukraine, aus Syrien, aus anderen Ländern zu uns geflüchtet sind und planbar, vorhersehbar, so hat er es jedenfalls gesagt, wahrscheinlich, so schätzt er das ein, werden diese Zahlen wieder zurückgehen, wenn sich diese angespannte Situation mit den vielen Geflüchteten bei uns im Land auch wieder entspannt haben dürfte.
Informationen heute Mittag von unserem Berlin-Korrespondenten Alfred Schmidt, der die Pressekonferenz von Innenministerin Faeser zur aktuellen Kriminalitätsstatistik angehört hat. Es ist das erste Mal, dass ein westlicher Journalist in Russland der Spionage beschuldigt wird, konnte man heute Mittag erfahren lesen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat bestätigt, ein Reporter des Wall Street Journal sei in Jekaterinburg festgenommen worden. Medienberichten zufolge soll er zur Söldnertruppe Wagner recherchiert haben. Da ist bislang wenig Konkretes bekannt in diesem Fall. Wir berichten jetzt über einen anderen Fall, in dem es aber auch um Einflussnahme geht, Einflussnahme im russischen Sinne, und zwar in der Republik Moldau. Es geht um den moldauischen Unternehmer und Oligarchen Ilan Shor, dem beste Verbindungen zum Kreml nachgesagt werden. Stefan Lag hat in Moldawien zur Rolle dieses Oligarchen und seiner gleichnamigen Shor-Partei recherchiert.
Die Hochburg der Shor-Partei des moldauischen Oligarchen Ilan Shor ist nur etwa eine Autostunde von der Hauptstadt Chișinău entfernt. Orhei ist ein Städtchen mit rund 20.000 Einwohnern. Hier scheint die Welt in Ordnung zu sein. Gepflegte Grünanlagen, saubere Bürgersteige. Für Bedürftige gibt es Sozialkaufhäuser, wo Lebensmittel zu günstigen Preisen angeboten werden. Mary Shore heißt die Kette, was Äpfelchen bedeutet. Der Name weist aber auch auf den Oligarchen Shore hin, der hier von 2015 bis 2019 Bürgermeister war und immer noch viele Anhänger hat. Der Oligarch war in den größten Bankenbetrugsfall Moldaus verwickelt. Ungefähr 1 Milliarde Dollar betrug der Schaden für die 3 größten Geschäftsbanken des Landes. Am Ende musste die Nationalbank einspringen und Moldau vor einem Bankenkollaps bewahren.
Shor ist der Organisator des 1-Milliarde-Dollar-Diebstahls und deswegen muss jeder von uns, egal ob Greis oder Kind, 500 Euro zahlen, um die Schulden, die von Herrn Shor verursacht wurden, zurückzuzahlen.
The debt created by Mr. Shor.
Erklärt Sergiu Tofilat, ehemaliger Berater von Präsidentin Maia Sandu. Der Oligarch wurde zu 7,5 Jahren Haft verurteilt und setzte sich nach Israel ab. Jetzt organisiert Shor aus dem Exil die Proteste gegen die proeuropäische Regierung zusammen mit seinen verbliebenen Parteifreunden in Orhei. Sie begannen zu dem Zeitpunkt, als Russland die Gaslieferungen an Moldau kürzte und somit die Energiepreise und die Inflation nach oben trieb. Der moldauischen Investigativjournalistin Daniela Kalmisch gelang es zusammen mit drei Kollegen der Zeitung Jarul de Guardia nachzuweisen, dass die sogenannten Proteste eine Inszenierung der Shor-Partei waren. In Orhei wurden dafür gezielt Teilnehmer angeworben und bezahlt. Es gelang ihr, sich in einer Undercover-Aktion dort einschleusen zu lassen. Mit Bussen seien sie von Orhei nach Chișinău gebracht worden und hätten $20 dafür erhalten.
Außerdem sagten sie uns, welche Slogans wir rufen sollten. Und als wir dann in Chișinău protestierten, kamen manchmal Organisatoren und ermahnten uns, lauter nieder mit Maia Sandu zu rufen. Wofür bezahlen wir euch?
Der Bürgermeister von Orhei, Pavel Verdejanu, spielt die Zahlungen herunter. Er ist ebenfalls Mitglied der Shor-Partei und hat gute Kontakte zum flüchtigen Oligarchen.
Und ja, Herr Shor hat das zugegeben und gesagt, er wolle niemanden losschicken, der dann an Hunger und Durst sterbe. Das Geld war für deren Versorgung gedacht, für ein Stück Pizza und zwei Flaschen Wasser.
Der moldauische Politologe Ion Tabirze sieht in den bezahlten Protesten ein gefährliches Spiel. Die Shor-Partei agiere letztlich im Interesse Russlands und nutze dafür die wirtschaftlich schwierige Situation der Menschen aus.
Russland versucht Wege zu finden, die gesellschaftliche und politische Situation in Moldau zu destabilisieren. Und die prorussischen Kräfte finden sich insbesondere bei der Shor-Partei, eine von Oligarchen gelenkte opportunistische Partei, die Reformen aufhalten will und deren Interessen mit denen Russlands zusammenfallen.
Stefan Lag, Chișinău. Aus Chișinău, Stefan Lag.
Das haben wir jetzt begriffen. 12.22 Uhr ist es. E-Fuels, Gas- und Ölheizungen. Die Bundesregierung hat ihren Streit darüber ja jetzt auf 16 Seiten zumindest versuchsweise beigelegt. Andere Länder sind da zumindest auf den ersten Blick irgendwie weiter. Dänemark zum Beispiel. Das ist nicht nur bei der Nutzung erneuerbarer Energien deutlich weiter, sondern leitet seit heute auch Kohlendioxid in den Meeresgrund der Ostsee. Eine allerdings nicht gerade umstrittene Idee, ein nicht gerade umstrittenes Vorhaben, vielleicht allerdings einer der letzten Auswege, wie unsere Korrespondentin Sophie Donges jetzt berichtet.
Kronprinz Frederik reiste extra an die Westküste und gab das symbolische Kommando zum Start. Kohlendioxid soll ab sofort im Meeresboden der Nordsee eingelagert werden. In einem ehemaligen Ölfeld etwa 200 Kilometer von der Küste entfernt. Erstmals soll im Rahmen des Projekts Greensand der gesamte Prozess von der Abscheidung bis zur Speicherung von Kohlendioxid über Ländergrenzen hinweg geschehen. Zunächst wird das CO2 im belgischen Antwerpen gesammelt und verflüssigt. Von dort wird es per Schiff zur Plattform Nini West in der Nordsee transportiert, dann 1800 Meter unter die Erde geleitet und dauerhaft gelagert. Anfang des Jahres hatte Dänemark zwei Zulassungen für die Einlagerung von CO2 vergeben. Auch Deutschland könne perspektivisch CO2 nach Dänemark schicken, so Geschäftsführer Mario Mehren.
Dänemark hat ein riesiges Potenzial als Speicher für Deutschland. Dafür muss Deutschland den Rahmen schaffen. Das wäre erstens ein Gesetz, das CO2-Transport und Export erlaubt und zweitens ein bilaterales Abkommen mit Dänemark, um das Ganze möglich zu machen.
Ab 2030, so der Plan, sollen in der dänischen Nordsee bis zu 13 Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich eingelagert werden. Carsten Smith von Greenpeace Deutschland warnt jedoch vor zu viel Euphorie. Die Technologie sei zu unsicher, sagt er.
Es ist dieses aus dem Auge, aus dem Sinn. Wir deponieren den CO2-Müll und schaffen damit Endlager, die für Hunderte und Tausend Jahre auch dicht sein. Wir übergeben damit den zukünftigen Generationen Ewigkeitslasten, ohne zu wissen, ob es wirklich dicht ist.
Der Bericht heute Mittag aus Dänemark von Sophie Donges. Autobahn oder Schiene, Heizungen erneuern, aber wie? Darüber wird ja trotz 16 Seiten Koalitionspapier weiter diskutiert, sagen wir es vorsichtig, in Deutschland. In Rheinland-Pfalz will die Landesregierung jetzt Fakten schaffen. Die Kommunen sollen mit rund einer Viertelmilliarde Euro bei Investitionen in den Klimaschutz unterstützt werden. Das entsprechende Gesetz wird heute zum ersten Mal im Landtag beraten. Frage an Gernot Ludwig aus unserer SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz. Den größten Teil des Geldes bekämen die Kommunen pauschal. Sie müssten einen Antrag nur stellen. Was können, sollen die Kommunen denn mit dem Geld überhaupt machen?
Ja, sie können zum Beispiel eine nachhaltige Stromversorgung aufbauen, etwa durch Windräder. Oder sie können damit Rathäuser, Dorfgemeinschaftshäuser oder Schwimmbäder energetisch sanieren. Sie können auch die Innen- und Außenbeleuchtung in einer Stadt oder einer Gemeinde auf energiesparende LED-Lampen umstellen. Und die Kommunen haben sogar die Möglichkeit, das Geld direkt an ihre Einwohner weiterzugeben, beispielsweise indem sie Balkonsolaranlagen zur Stromerzeugung fördern. Das sind nur wenige Beispiele.
Das Problem bei solchen Förderprogrammen ist ja oft, dass die Kommunen das Geld nur dann bekommen, wenn sie sich auch selbst finanziell beteiligen. Vielen Kommunen fehlt aber eben genau dafür oft das Geld. Wie sieht das in diesem Fall aus?
Ja, das ist das Besondere. Bei diesem Investitionsprogramm in den Klimaschutz müssen die Kommunen kein eigenes Geld in die Hand nehmen. Damit bekommen auch verschuldete Städte, Kreise und Gemeinden in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, in den Klimaschutz zu investieren. Eine weitere Besonderheit: Die Kommunen können das Klimaschutzförderprogramm mit anderen Förderprogrammen kombinieren. Auch das ist normalerweise nicht erlaubt und ermöglicht hier, dass auch größere, teurere Projekte umgesetzt werden können, wie zum Beispiel ein Fernwärmenetz in einem Neubaugebiet.
Klingt auf den ersten Blick alles in allem ja ziemlich ambitioniert. Mit was für Kritik ist denn im Landtag zu rechnen heute, wenn jetzt erstmals darüber beraten wird im Plenum?
Ja, die CDU-Opposition kritisiert, dass die Kommunen jetzt einmalig Geld für den Klimaschutz bekommen. Die CDU sagt aber, Klimaschutz ist eine Daueraufgabe und deshalb sollten die Kommunen bei diesem Thema auch dauerhaft Geld kriegen vom Land. Ja, und die Freien Wähler, die kritisieren, dass bereits beschlossene Klimaschutzprojekte in den Kommunen nicht von dem neuen Förderprogramm profitieren, sondern nur neu beantragte Projekte. Das ist nach meiner Einschätzung Kritik auf hohem Niveau. Denn wenn man mal mit den Kommunalverbänden redet, die sind äußerst zufrieden und das kommt selten vor. Die Verbände, die loben vor allem, dass die Kommunen so unkompliziert an das Geld kommen.
Informationen von Gernot Ludwig aus Mainz heute Mittag. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz sollen also mit rund 250 Millionen Euro bei Investitionen in den Klimaschutz unterstützt werden. Im Mai soll das Gesetz dann vom Landtag verabschiedet werden. Und wir kommen zur Wirtschaft um kurz vor 12:30. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht heute Nachmittag eine erste Einschätzung, wie sich die Verbraucherpreise im März entwickelt haben. Mehrere Schätzungen von Ökonomen sowie eine Prognose der Bundesbank sind aktuell schon auf dem Markt. Da deutet sich an, dass die Inflation im März sich abgeschwächt hat. Im Februar lag sie noch bei 8,7%. Jetzt könnten es 7,3% werden. Stefanie Geißler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Fast 1,5 Prozentpunkte weniger, wenn sich das jetzt tatsächlich so bestätigt. Haben wir dann den Zenit erreicht? Bewegen wir uns Richtung Sinkflug?
Also sagen wir es so, die Inflation ist weiterhin auf hohem Niveau, hat aber offenbar an Tempo verloren. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die staatlichen Preisbremsen für Gas und Strom ja seit Anfang März rückwirkend zum 1. Januar 2023 greifen. Das wirkt sich natürlich zum Teil inflationsdämpfend aus. Die Wirtschaftsweisen haben ja letzte Woche schon ihr Gutachten veröffentlicht. Die gehen tatsächlich davon aus, dass wir den Höhepunkt erreicht haben. Allerdings haben ja bekanntlich viele Gewerkschaften mittlerweile höhere Löhne durchgesetzt und auch die Erzeugerpreise sind gestiegen. Das heißt, die Experten gehen auch davon aus, dass wir erst nächstes Jahr wieder diesem 2% Inflationsziel der EZB uns nähern.
Schauen wir hier bei uns in die Region. Wie sieht es im Südwesten aus mit der Inflation? Denn die Schätzungen für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind ja schon bekannt.
Genau, die Zahlen folgen in etwa dem Bundestrend. In Baden-Württemberg sind 7,8 statt 8,7, in Rheinland-Pfalz 7,4 statt 8,4%. Für Rheinland-Pfalz gibt es schon sogar eine differenzierte Auswertung. Das gibt uns ein bisschen Einblick in die Hintergründe. Mineralölprodukte sind in Rheinland-Pfalz satte 20% billiger als im letzten März, also letztes Jahr. Das heißt Sprit um knapp 19%, Heizöl um knapp 5%. Das ist neben den erwähnten Energiepreisbremsen sicherlich ein Grund dafür, dass die Inflationsrate jetzt zumindest leicht zurückgegangen ist. Dafür ist Gas um mehr als 50% teurer geworden. Klar, diese teuren Preise sind ja erst so nach und nach bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen angekommen. Viele hatten ja noch alte Verträge. Und nach wie vor mit am meisten sind die Preise gestiegen bei Eiern und Molkereiprodukten. Quark zum Beispiel ist 70% teurer als im März letztes Jahr.
Wie sieht's aus bei der wichtiges Wort Kerninflation aus? Ist ja der wichtige Indikator?
Ist ein sehr wichtiger Indikator, genau. Die ist zumindest in Rheinland-Pfalz unverändert hoch. Also immer noch wie im Februar 5,8% Kerninflation, heißt ja, dass die Preise für Energie und Lebensmittel rausgerechnet werden. Und genau das macht der EZB ja auch größere Sorgen, denn das zeigt, dass die Inflation sozusagen in der Breite angekommen ist. Vor allem infolge der höheren Energiepreise und damit gestiegenen Produktionskosten. Und das ist tatsächlich dann ein tiefergehenderes Problem. Der Chefvolkswirt Philipp Lane von der EZB, der spricht daher auch von weiteren Zinserhöhungen.
Kurz noch die Frage, wie geht's dem DAX heute Mittag?
15.485 Punkte, also rund 1% im Plus. Sinkende Inflation freut ja bekanntlich Anlegerinnen und Anleger typischerweise.
Herzlichen Dank für die Infos von Stefanie Geisler aus der SWR Wirtschaftsredaktion.